Anlässlich des 45. Jahrestages des sogenannten radikalen Erlasses findet noch bis zum 6. April im Marburger Rathaus eine Ausstellung zum Thema statt. Der sehr informativen und spannenden Ausstellung, die ihre Erkenntnisgewinne nicht zuletzt auch ihrer Kontextualisierung mit der Vorgeschichte der Bonner Republik, beginnend mit den Karlsbader Beschlüssen von 1819 und mit besonderer Akzentuierung des deutschen Faschismus zu verdanken hat, entsprach am 22. März eine hochinteressante Eröffnungsveranstaltung, auf der Ulrike Noll von der GEW Hessen, der örtliche DGB-Kreisvorsitzende Pitt Metz, der Lehrer Hartmut Möller als Zeitzeuge und der ehemalige Stadtverordnetenvorsteher Heinrich Löwer von der SPD sprachen. Durch das Programm führte die Stadtverordnete der Marburger Linken Renate Bastian, Frau von Herbert Bastian, dessen Berufsverbotsfall ein besonderes Thema der Marburger Lokalpolitik war und ist, wie wir hören werden. Die musikalische Begleitung übernahm Jochen Schäfer. Im Rahmen dieser Ausstellung wird am Mittwoch, den 5. April um 18 Uhr im Marburger Gewerkschaftshaus der Film »Die Katze und der Hahn« von Günter Giesenfeld gezeigt. Weiter ist eine Broschüre mit dem Titel »Zur Kontinuität der Marburger Geschichte der Berufsverbote« mit einem Stadtspaziergang in Arbeit, die für 8 Euro zu erwerben sein wird. Interessierte wenden sich vertrauensvoll an bastian.renate@gmx.de. Wir hören nun im Folgenden unseren Bericht zu der Eröffnungsveranstaltung dieser Ausstellung, der mit der Rede von Ulrike Noll von der GEW Hessen beginnt.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Vorstandsmitglied von der GEW Hessen und freue mich sehr, dass ich heute zu euch und zu Ihnen sprechen darf. Mit der IG Metall, mit Verdi, mit der VVN BDA hat sie zusammen mit der GEW Hessen sich vor einem halben Jahr ein Bündnis gegen Berufsverbote gegründet und gemeinsam wollen wir den 45. Jahrestag des radikalen Erlasses nutzen, um den politischen Druck für eine Aufarbeitung und die Rehabilitierung der Betroffenen zu erhöhen. Im Jahr 1972, als Willy Brandt noch Kanzler war, verabschiedete die Ministerpräsidentenkonferenz der Bundesländer den sogenannten radikalen Erlass. Rund 3,5 Millionen Bewerberinnen und Bewerber für den öffentlichen Dienst wurden daraufhin auf ihre Verfassungstreue durchleuchtet, 11.000 Berufsverbotsverfahren gestartet und rund 1.500 Bewerberinnen und Bewerber abgelehnt oder aus dem Staatsdienst entfernt. Es traf vor allem Menschen, die Lehrerinnen und Lehrer waren oder in der Sozialarbeit tätig, aber auch Post- und Bahnbeschäftigte oder Personen aus der Rechtspflege. Doch wer meint, dass Berufsverbot ein Thema der 70er Jahre sei, der irrt. Das zeigt beispielsweise der Fall des Kollegen Michael Czaskozy aus Heidelberg. Ihm wurde im Jahr 2004 die Einstellung in den baden-württembergischen Schuldienst verweigert, weil er sich in einer Antifa-Gruppe engagiert hatte und darüber hinaus mehrere Demonstrationen gegen Rassismus, gegen deutsche Kriegseinsätze und gegen Mietwucher und Wohnraumzerstörung angemeldet hatte. Man kann alles in allem sagen, Michael war ein Paradebeispiel politischer Einmischung, und genau das ist ihm dann zum Verhängnis geworden. Selbst in Hessen verfolgte ihn das Berufsverbot dann später noch. Er hat sich an der Hessischen Bergstraße an einer Realschule beworben und ist dort auch wegen Zweifel an seiner Verfassungstreue nicht genommen worden. Michaels Berufsverbot wurde im Jahr 2007 endlich beendet und er konnte dann auch eine Stelle als Lehrer antreten. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim stellt in seinem Urteil fest, er könnte nicht nachvollziehen, warum die bloße Teilnahme an Veranstaltungen und Demonstrationen, die so ersichtlich vom Grundgesetz abgedeckt sind, wie auch die freie Meinungsäußerung, überhaupt in den Akten des Verfassungsschutzes Erwähnung finden. Und der zuständige Richter fragte die Vertreter der Behörden verständnislos, Sagen Sie mal, was für Lehrer wollen Sie eigentlich? Sehr aktuell ist auch der Fall des Studenten Keren Schamberger. Er bewarb sich im letzten Jahr an der Uni in München als Doktorand. Und das Groteske in Bayern ist ja, dass wenn man sich für den öffentlichen Dienst dort bewirbt, man so einen verfassungstreuen Fragebogen auszufüllen hat. Da sind dann lauter Organisationen aufgeführt, die nach Meinung des Verfassungsschutzes verdächtig sind oder extremistisch sind. Und der Keren Schamberger hat dann sein Kreuzchen ganz offen und ehrlich bei den Organisationen gemacht, wo er sich engagiert hat, und hat dann angekreuzt bei der Roten Hilfe, bei der DKP und bei der VVN-DDA. Und dann dadurch war dann die Universität gehalten, diesen Fragebogen weiterzureichen an den Verfassungsschutz. Und der hat sich natürlich dann erstmal Zeit gelassen mit der Prüfung der Unterlagen. Das Ganze hat ewig gedauert. Der Kollege hat dann erstmal 6 Monate überhaupt kein Einkommen gehabt und musste schauen, wie er über die Runden kommt. Der hätte eigentlich schon selbst längst eingestellt werden können. Und letztlich ließ dann der Inlandsgeheimdienst mitteilen, dass Kerens politische Haltung als Kommunist mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland eigentlich nicht zu vereinbaren ist. Doch, und das war überraschend und auch sehr mutig, sowohl der Professor als auch der Geschäftsführer des Instituts an der Uni in München haben sich entschlossen hinter den Kollegen gestellt und haben sich über die Einschätzung des Verfassungsschutzes hinweggesetzt und ihn trotzdem eingestellt. Sie waren der Meinung, dass auch kritische Strömungen und Gedanken an einer Universität Platz haben sollte. Und ich bin sehr froh darüber, dass es solche Menschen mit Herz, Mut und Verstand gibt. Leider muss die Rolle des Inlandsgeheimdienstes immer wieder kritisch hinterfragt werden. Viele von Berufsverbote Betroffenen werden bis heute vom Geheimdienst bespitzelt. Und damit komme ich jetzt zum dritten konkreten und aktuellen Fall. Das ist die Silvia Gingold aus Kassel. Viele kennen sie als Berufsverbote-Betroffene. Und sie hatte erst vor wenigen Monaten die Gerichtsverhandlung gehabt, wo sie gegen den Verfassungsschutz und gegen ihre über Jahre andauernde Überwachung geklagt hatte. Ja, und da kam dann auch nochmal ganz deutlich raus, was hat der Verfassungsschutz über sie in die Akten genommen und was hat er beobachtet. Es ist wirklich skandalös. Es waren ihre Aktivitäten für Frieden, für Antifaschismus und ihr kritisches Verhältnis zum Kapitalismus. Und ich muss wirklich sagen, es ist unglaublich, während Akten über mordende Neonazis im Kontext der NSU-Affäre geschreddert werden, und zwar massenhaft, bestehen auf der anderen Seite offensichtlich genügend Kapazitäten, um oppositionelle Linke über Jahre hinweg zu beobachten und die Informationen einzubehalten. Was ich mit den genannten Beispielen deutlich machen will, ist die Zerstörung eines politischen Klimas, in dem eine offene Diskussion über dringend notwendige gesellschaftliche Veränderungen überhaupt möglich werden könnte. Die Atmosphäre von Angst, Anpassung und Einschüchterung, die in unserer Gesellschaft und insbesondere an Schulen und Universitäten herrschen, sind sicherlich nicht ausschließlich auf die Berufsverbotepraxis zurückzuführen. Aber die stetige Drohung, die von dieser Berufsverbotepraxis ausgeht, hat sicherlich einen guten Teil dazu beigetragen. Wie viele Lehramtsstudentinnen und Studenten fragen sich, ob es für sie überhaupt noch angebracht ist, an Demonstrationen teilzunehmen oder ob sie sich damit schon dem Verdacht aussetzen, dem Staat gegenüber nicht mehr loyal genug zu sein. Dieser Druck, auf keinen Fall aufzufallen oder vom Mainstream abzuweichen, ist nach wie vor sehr hoch. Aber was wir brauchen, Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, sind engagierte Lehrerinnen und Lehrer und junge Menschen, die Zivilcourage haben und die sich in der Gesellschaft einbringen. Es ist Verdrossenheit junger Menschen zu beklagen, wenn man ihn gleichzeitig immer wieder mit dem Instrument der Berufsverbote vor Augen führt, dass politisches Engagement nur in sehr engen Grenzen zulässig ist und bestraft wird, sobald es mit einer grundlegenden gesellschaftlichen Kritik verbunden ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, nein. Wir brauchen viele Menschen, die bereit sind, für ihre Überzeugung einzutreten und die sich dabei weder vom Ministerium noch vom Verfassungsschutz einschüchtern lassen. Als positives Beispiel möchte ich an dieser Stelle die Initiative des Marburger Studierendenparlaments hervorheben, das anlässlich des Jahrestages des Radikalerlasses einen Beschluss gefasst hat und sich darum für die Aufarbeitung von Berufsverboten und des Radikalerlasses hier an der Uni ausgesprochen hat. Ich möchte wirklich meinen ganz großen Respekt und meine große Freude über den Beschluss hier zum Ausdruck bringen und auch den Dank und die Unterstützung unseres Bündnisses gegen Berufsverbote in Hessen übermitteln. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Willy Brandt, der mit seinem radikalen Erlass den Startschuss für die beispiellose Hexenjagd gab, die mit dem Berufsverboten der 70er Jahre verbunden war, hat diese Entscheidung später lapidar als politischen Fehler bezeichnet. Wo ich sagen muss, das ist ein ziemlich schwaches Wort für die massenhafte Außerkraftsetzung von Grund- und Menschenrechten wie dem Recht auf Meinungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und dem Recht auf freie Berufswahl. Konsequenzen sind hier in Hessen aus dieser späten Einsicht Brands sowieso niemals gefolgt. Eine Entschuldigung für das Unrecht, dass damals so vielen Menschen widerfahren ist, hat es nicht gegeben und auch bis heute ist niemand finanziell entschädigt worden. Aber in Bremen und Niedersachsen zum Beispiel kommt Bewegung in das Berufsverbote-Thema. Hier setzen sich die jeweiligen Landesregierungen fortschrittlich mit dem Thema auseinander und das macht Mut und das wollen wir auch hier in Hessen erreichen. Deshalb fordern wir die Abgeordneten des Hessischen Landtags dazu auf, mit den Betroffenen und unserem Bündnis ein Konzept zur materiellen Rehabilitierung zu erarbeiten und politisch durchzusetzen. Es ist gut, dass die Linke dazu im Januar diesen Jahres einen Entschließungsantrag in den Hessischen Landtag eingebracht hat und dass dieser auch ganz konsequent von der SPD unterstützt wurde. Das ist wirklich klasse gewesen. Skandalös, was dann hinterher im Anschluss von CDU und Grünen kam, die dann auch einen Antrag gestellt haben, der leider dann auch Beschluss wurde. In diesem Antrag wird die Berufsverbotepolitik mit dem Hinweis auf RAF legitimiert, Linke, Demokratinnen und Demokraten mit der NPD in einem Atemzug genannt und einzelne Berufsverbote ohne jegliche Nennung von konkreten Fällen als berechtigt bezeichnet. Da frage ich mich, welcher Berufsverbotefall ist berechtigt gewesen? Denn in keinem Fall konnte den Betroffenen je ein konkretes Vergehen nachgewiesen werden. Ein solcher Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, der dient nicht der Aufarbeitung, sondern ist ein weiterer Versuch der nachträglichen Legitimierung. Und es ist eine bodenlose Beleidigung für die Berufsverbote-Betroffenen, mit NPD und RAF in einem Atemzug genannt zu werden. Wir fordern die Rehabilitierung der Berufsverbote-Betroffenen. Wir fordern eine finanzielle Entschädigung durch die Landesregierung, denn noch heute müssen Betroffene mit erheblichen finanziellen Einbußen bei Pensionen und Rente zurechtkommen. Drittens fordern wir die politische Aufarbeitung der schwerwiegenden Beschädigung der demokratischen Kultur durch die Berufsverbotepolitik. Und nicht zuletzt fordern wir die Einsicht, Herausgabe und Vernichtung der Verfassungsschutzakten. Der Kampf gegen Berufsverbote ist nicht allein eine Sache der Betroffenen. Er ist eine Sache all derer, die nicht wollen, dass Angst, Einschüchterung und politische Zurückhaltung das politische Klima in unserer Gesellschaft bestimmen. Und damit das nicht passiert, bedarf es unserer aller Solidarität und Unterstützung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auf der Autofahrt hierher habe ich Radio gehört und da habe ich dann von der Vereinigung von Frank-Walter Steinmeier heute als Bundespräsident gehört und er hat in seiner Rede gesagt, wir sollten nicht nur über Demokratie reden, sondern auch dazu übergehen, dafür zu streiten. Und ich denke, wenn er das sagt, dann sollte man das auch tun. Vielen Dank.
Im Zusammenhang mit diesen Berufsverboten, die ja auch als Gesinnungsstufelei bezeichnet worden sind, berechtigterweise bezeichnet worden sind, hat es ja viele Anhörungen gegeben. Die Einzelbewerber für den öffentlichen Dienst mussten sich einer Gesinnungsprüfung unterwerfen. Und wie das ausgesehen haben könnte, singt uns jetzt Jochen Schäfer vor nach einem Lied von Degenhardt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Jahrgang 1972. Deswegen habe ich mir erlaubt, zu Beginn Willy Brandt nachzumachen. In 5 Jahren werde ich 50, der Radikalerlass leider auch. Wer weiß, ob wir dann auch wieder an dieser Stelle sitzen. Franz Josef Degenhardt, von dem weiß ich von der Rede. Und wir hören jetzt das Stück Belehrung nach Punkten von seinem Album mit aufrechtem Gang aus dem Jahr 1975. Und es passt sehr gut zu dieser Ausstellung hier. Denn wir alle wissen, die Berufsverbotspraxis hat hier in Deutschland eine lange Tradition. Ausgehend von den Karlsbader Beschlüssen 1819 gegen revolutionäre Umtriebe, demagogische Verbindungen und geistige Vorbereitung des Umsturzes, über die preußische Notverordnung von 1849 gegen unzuverlässige Elemente, über die Sozialistengesetze von 1878 gegen sozialdemokratische, sozialistische und kommunistische Umtriebe, bis hin zu den Berufsverboten von 1933 und 1972 gegen Lehrer, Ärzte, Ingenieure und so weiter, die keine Gewähr dafür bieten, jederzeit voll einzutreten für den nationalen Staat beziehungsweise die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das stammt nicht von mir, sondern das stammt schon von Franz Josef Degenhardt. So beginnt diese Holz-Satire. Und im Refrain heißt es dann auch, da er nachher etwas schwierig zu verstehen, sage ich schon mal, er bietet nicht gewährvoll einzutreten jederzeit für diese freiheitliche und so weiter Nazi-Diskussion. Ganz enorm und ist so ähnlich wie die Verkehrssünderkarte. Der Gleichheitsgrundsatz ist natürlich bestens garantiert und ist alles demokratisch. Und so funktioniert die Sache. Jeder Minuspunkt ein Löff und bei der maximalen Punktzahl von 45 Juptika und Ratata schon wirft der Datenspeicher die Karte aus und wir sehen wieder mal ein Radikaler. Bitte nicht gewählt sein zu fällen, jederzeit für diese freiheitliche und so weiter Nazi. RP-Demo mit. Das ist eine rote Punkt-Demonstration, so gegen hohen Fahrpreis, gegen Atomkraftwerke. Atomkraft ist sicher auch dabei. Na, Sie wissen schon, das macht 13 Minuspunkte. Trotzdem wählt der CDU. Ist der Bild den A dabei gezogen, aber möglich ist der bekannte Soldat. Was? Woher wir wissen, was einer wählt? Jetzt machen wir uns aber wirklich Witze. Also nochmal. Jemand macht bei der RP-Demo mit, macht 13 Minuspunkte, trotzdem wählt der CDU und das gibt 13 Plus. Und Juptikan, schon ist ja wieder ein unbeschriebenes Blatt. Und er bietet die Gewehr, sich einzusetzen, jederzeit für diese freiheitliche und so weiter Nazi. Wissen schon. Und was sehen wir da zuletzt mal? Diese 20 Löchlein gegen 5-mal ihre Unterschriften. Gegen Berufsverbote, völlig klar. Gegen die neue Westregierung. Gegen Asylantenabschiebung nach Afghanistan. Für die Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland und für den 1. Mai mit Kommunisten. Dazu kommen 13 Minuspunkte wegen Versammlungsstörung, Zwischenruf und so weiter. Na, Sie wissen schon. Ganz egal, ob NPD, ob CDU, darauf kommt es hier nicht an. Dazu kommen 7 Minuspunkte wegen einer Demo Umweltschutz. Wie bitte? Unpolitisch. Dabei sind doch immer Kommunisten. Und das macht 40 Minuspunkte. Dazu kommen 5 weitere, weil sie in der Wohngemeinschaft leben. Ja, nix da, nix da. Billiger als Einzelzimmer. So schlau sind wir auch. Unter einer Decke schlitten. Zellen bilden, darauf läuft es doch hinaus. Also macht immer so warum 45 Minuspunkte und wir sehen, Sie sind ein Radikaler und Sie bieten nicht Gewehr für anzutreten, jederzeit für diese freiheitliche und so weiter Nazi. Wissen schon. Nämlich unser Vorschlag, und was meinen Sie, warum erklären wir denn alles so genau? Also, unser Vorschlag ist der: Sie hängen noch ein Jährchen oder ein halbes Jährchen dran, sammeln ein paar Pluspunkte, so dass Sie ein bisschen runterkommen auf 10 bis 20 Minuspunkte oder umgekehrt, das genügt uns schon. Was Sie machen sollen? Nun, hören Sie sich ein bisschen um, was man redet und so weiter, unter Kollegen und so weiter, ja, Sie wissen schon. Halt! Laufen Sie nicht weg! Laufen Sie nicht raus! Läuft mir weg! Ich sag's ja, Radikaler! Was denn sonst? Wieder ein ins Netz gegangen. Bitte nicht die Welt dazu fällt, mir das halt für diese Feindliche und so weiter.
Kraft gesetzt wurde, da hieß es ja, Naja, es ging die radikalen Strömungen von links und rechts. Es kann es sein, dass ich mich richtig informiert bin, aber mir persönlich ist nur ein Fall bekannt, wo ein rechtsradikaler Lehrer tatsächlich Berufsverbot gekriegt hat und beschämenderweise ist er nur aus meiner Heimatstadt. Ja, es ist Winter Deckert, der als Bundesvorsitzender der Jungen Nationaldemokraten und Oberstudienrat am Tuller-Gymnasium in Mannheim Berufsverbot erhielt, wobei ihm das Oberlandesgericht später in seiner Klage also eine ordentliche Gesinnung, aufrechten Gang und so weiter unterstellt hat. Dieses Skandalurteil damals von dem Mannheimer Oberlandesgericht ist dann auch weltweit entsprechend kommentiert worden. Ansonsten war von vornherein klar, es ging nicht gegen Radikale von rechts und links. Es ging von vornherein immer nur gegen links, egal in welcher Variante des Linksseins man auftrat. Es war ein Affront gegenüber allen linken Bewegungen. Und war es denn nun nicht so, dass jemand, der sich jetzt nun ausgesprochen auf der Linken bereits organisiert hatte, möglicherweise durch den radikalen Erlass von seiner Gesinnung abgehalten worden ist oder dass er deswegen möglicherweise aus dieser Organisation, in der er war, vielleicht ausgetreten ist. Es war eher so, dass also einen erwischt von 10 abgeschreckt, dass diese Funktion des radikalen Erlasses doch eher der war, so kann es euch passieren, wenn ihr euch links engagiert. Das war sozusagen die eigentliche Botschaft dieses radikalen Erlasses. Und man muss auch im Nachhinein sagen, es hat ja leider zu weiten Teilen auch funktioniert. Es ist ja nun nicht so gewesen, dass man mit diesem radikalen Erlass einen Flop erlitten hätte, sondern ja aus der Sicht derer, die ihn in Kraft gesetzt hatten, ja nun auch zumindest ein Stück weit, wie man neudeutsch sagt, auch erfolgreich war. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, wie der funktioniert hat, dieser radikalen Erlass. Ich zitiere mal aus meinem eigenen Dienstzeugnis. Jetzt werden Sie denken, ach, jetzt macht er da Ego-Shooting. Nein, möchte ich gar nicht. Ich habe damals als ausgebildeter Pädagoge im Strafvollzug in Schwalmstadt gearbeitet, auf einer zunächst befristeten Stelle. Ich war gern Sozialarbeiter in Schwalmstadt und wäre es auch gern geblieben. Und als diese befristete Stelle nun auslief und eine Stelle frei wurde, die ich bewahrt, wurde natürlich eine Überprüfung vorgenommen. Und ich will Ihnen gern mal so zumindest in Teilen aus diesem Zeugnis vorlesen, was der damalige Anstaltsleiter mir schrieb, also nur ein paar Adjektive, ja. Engagiert, vielseitig, verantwortungsbereit, konstruktiv, sagen wir noch, wendig, kompetent, ausgeprägte Beharrlichkeit, gutes Durchsetzungsvermögen, beachtliche Integrationsfähigkeit und. Also ich hatte ein ausgesprochen positives Dienstzeugnis und dann lautete der letzte entscheidende Satz: Ich bedauere, dass es aufgrund der gegenwärtigen Beamten- und haushaltsrechtlichen Gegebenheiten nicht möglich war, ihn als ständigen Mitarbeiter im Strafvollzug zu gewinnen. Damit war klar, dass mein Berufswunsch im Strafvollzug, im öffentlichen Dienst, Sozialarbeiter zu werden, hin war. Aber damit war auch klar, dass jeder, der von diesem Dienstzeugnis Kenntnis erhalten hat, gesagt hat, also so weit wie der Pitt Metz, darfst du dich gar nicht aus dem Fenster legen. Das war die eigentliche Funktion, die dieser radikalen Erlass eigentlich auslösen sollte. Und gerade weil er diese Funktion hatte, ist es mehr als notwendig, dass dieser Erlass endlich vom Tisch kommt. Endlich muss er weg. Denn es kann nicht angehen, dass eine offene Debatte, demokratische Debatte, auch eine linke Debatte, durch Formalismen, wer da in welcher linken Gruppierung wie aktiv ist, behindert wird, verhindert wird. Die Gesellschaft braucht den offenen Diskurs, auch und gerade mit Linken. Und dafür möchte ich als DGB-Kreisvorsitzender auch sagen, wir sind froh, dass wir in unseren Reihen auch Linke haben. Und bei uns ist jeder herzlich willkommen, außer eben Rechte. Anspruch, er kann gar nicht auf den Mund gezeigt werden und von ausreichend vielen Menschen besucht werden. Vielen Dank.
Ich möchte zum Blick noch hinzufügen, dass es für die Bewegung gegen die Berufsverbote damals wie heute auch immer sehr wichtig war und ist, dass die Gewerkschaften den Betroffenen Rechtsschutz gewährt haben, dass die Gewerkschaften auch in einem mühevollen internen Diskussionsprozess zu Positionen, die heute gekommen sind, wo sie die drei großen Gewerkschaften und maßgebenden Gewerkschaften, die ich genannt habe, die Berufsverbote und die Rehabilitierung der Betroffenen fordern. Aber gestattet mir bitte noch eine kleine Anmerkung zu Ulrike. Sie hat den Beschluss von Frau Dr. Asta hervorgehoben, der wirklich sehr erwähnenswert ist und sehr gut ist. Aber auch unser Stadtparlament hat ein paar Hausaufgaben gemacht und hat einen Beschluss gefasst mit den Stimmen der SPD, der Grünen und der Marburger Linken, in dem auch die Rehabilitierung der Berufsverbotsopfer gefordert wird und in dem gefordert wird, dass die hessische Landesregierung sich einsetzt, alle Fälle in Hessen aufarbeitet und alle Fälle entschädigt und rehabilitiert. Also da
ja, liebe Anwesende, Marburg ist ja, was das Thema Berufsverbot angeht, das muss ich erst nochmal vorweg sagen, eng verbunden mit der Person Herr Bastian. Über lange Zeit hinweg haben wir gegen sein Berufsverbot angekämpft und Renate Bastian als Witwe sozusagen mit unterstützt. Das wollte ich vorweg nochmal sagen, es gibt hier auch nochmal eine Sonderausstellung zu Herbert Bastian, was jetzt hier für den Marburger Themenkreis eigentlich nochmal so ein bisschen aufarbeitet. Ich bin heute eingeladen als Zeitzeuge. Und wenn man als Zeitzeuge eingeladen wird, dann ist man ja schon alt. Ich werde jetzt 65 Jahre alt im nächsten Jahr und ich bin lange hin bis da. Und da habe ich mich vorbereitet auf meine Rentenzeit, meine Aktionszeit und habe aus diesem Anlass Einsicht genommen in meine Personalakte beim staatlichen Schulamt in Marburg. Ich habe mir also einen Termin geben lassen und dann wird das protokollarisch abgehandelt. Man bekommt dann, es wird dokumentiert, dass ich Einsicht genommen habe. Und dann war ich sehr erstaunt, dass meine Akte sehr, sehr dick war. Über 81 Seiten war nämlich dort dokumentiert, dass ich vor 37 Jahren eine frische Tomate gegen ein NPD-Plakat geworfen hatte. Eine rote Tomate gegen ein NPD-Plakat und den Stecker von dem Lautsprecher des NPD-Wagens gezogen hat. Das war Anlass für die anwesenden politische Polizei, mich dem Staatsanwalt zuzuführen. Und zusammen mit zwei anderen Marburgern, nämlich Uli Stang und Ralf Schmidt, einem Studenten, wurden hier drei angeklagt wegen Landfriedensbruch, weil wir eine genehmigte öffentliche Veranstaltung der jungen Nationaldemokraten nachhaltig gestört hatten. Diese Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft war also jetzt in dieser Personalakte meterdick sozusagen enthalten. Und weil ich mich damals auf einen Lehramtsplatz beworben hatte, musste ich auch im Führungszeugnis angeben, dass ich straffrei bin. Und das konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht, weil er gegen mich ermittelt wurde. Ja? So hat also das HKM oder der Regierungspräsident damals angefordert, bei der Staatsanwaltschaft alle Unterlagen zu schicken. Und dann kamen diese ganzen Seiten zustande, die nach wie vor 37 Jahre lang in dieser Akte schlummerten. Am 6. März 1981 erhielt ich dann vom Regierungspräsidium eine Mitteilung,
dass meine Bewerbung für den Vorbereitungsdienst nicht berücksichtigt werden konnte. Zuvor waren wir nämlich inzwischen dann vom Landgericht als Landfriedensbrecher für schuldig befunden worden. Das Urteil war dann am 30.01.1981.
Der erste auch noch.
Und meine Strafe für mein Vergehen waren dann 15 Tagessätze zu 10 D-Mark. Also 150 D-Mark hat mich das Ganze gekostet, diese Tomate. Warum erzähle ich das jetzt? Nach 2 Jahren hätte nämlich alle diese Unterlagen aus meiner Personalakte herausgenommen werden müssen. Ja, und immer wenn ich mich dann wiederum beworben hatte, waren ja diese Unterlagen in der Personalakte drin und ein Klick genügt, um zu sagen, wollen wir den haben oder wollen wir nicht haben? Brauchen wir den oder brauchen wir nicht? Es gibt genügend Lehrer, es gab zu dieser Zeit eine Lehrerschwemme. Und dann brauchte man gar kein Berufsverbot mehr auszusprechen, sondern man brauchte einfach sagen, es gibt genug auf dem Markt. Also ich hatte kein Berufsverbot. Wir hatten eben diese Lehrerschwemme und wie gesagt, in meiner Personalakte war dokumentiert, dass ich ein Landfriedensbrecher bin. Und es war auch genügend dokumentiert, dass ich ja zu dieser Zeit, ich war mit 22 Jahren hier in Marburg-DKP-Stadtverordneter geworden und habe in diesem Rathaus über 10 Jahre Kriminalpolitik mitgemacht, das war ausreichend dokumentiert worden. Ja, wie gesagt, in dieser Zeit habe ich natürlich auch mit meinem Fraktionskollegen Herbert Bastian gegen sein Berufsverbot gekämpft, aber ich will noch einige vielleicht Anekdoten aus dem Alltag zu dieser Zeit noch mal zum Besten geben. Es war nämlich so, dass es nicht nur DKP traf, sondern die ganze Bandbreite von linken Gruppierungen, damals gab es ein KBB oder KBDNL oder maoistische Gruppen, all die fielen ja unter dieses Thema des radikalen Erlasses. Es ging eigentlich darum, Menschen einzuschüchtern, sich für diese Gruppierungen überhaupt zu engagieren. Und wir hatten zu dieser Zeit dann doch den einen oder anderen, der dann sagte, also nee, also jetzt hier kandidieren für die DKP, nee, also das tue ich mir nicht an. Ich muss ja mit Berufsverbot rechnen. Also der Radikalenerlass war zur Einschüchterung da. Und es gab dann auch infolgedessen auch ganz wichtige Personen, die sich ganz wichtig nahmen und von sich aus Auslegungen dieses radikalen Erlasses von sich aus durchführten. Ich hatte nämlich zu dieser Zeit als Student immer einen Ferienjob bei der Post und habe hier auch in der Oberstadt Pakete ausgefahren. Und als ich mich dann ein Semester später wieder für diesen Ferienjob bewerben wollte, sagte mir der Chef vom Marburger Postamt, nein, den Ferienjob, den kriegen Sie nicht mehr. Sie sind Mitglied der DKP. Das hat er nachher zurückgenommen und ich bin dann trotzdem hier durch die Oberstadt gefahren und habe den ein oder anderen Pakete dann doch bringen dürfen. Es gab noch andere wichtige Personen, die in dieser Zeit, sage ich mal, eine andere Position eingenommen haben. Da möchte ich den ehemaligen Direktor der Blindenstudienanstalt, Jürgen Herblein, erwähnen, der ja hier auch jetzt Stadtrat ist, Mitglied des Magistrats ist. Jürgen Herblein damals hat mich, obwohl ich DKP-Stadtverordneter war, an der Blindenstudienanstalt eingestellt und hat mir einen unbefristeten Arbeitsvertrag gegeben. Es gab auch mutige Menschen, die also eine andere Gegenposition hatten. Aber andere wichtige Personen, auch aus der Gewerkschaft, möchte ich nochmal eine wichtige Person nennen, die sich auch bemüßigt fühlte, schwarze Listen anzulegen. Ich nenne den beim Namen, das war auch der ÖPV-Sekretär Horst Lange. Horst Lange hat zu dieser Zeit eine Liste angelegt von Blister-Mitarbeitern, die für die Friedensbewegung aktiv waren. Und auch das haben wir dann öffentlich gemacht und haben ihn fast aus dem Lokal geprügelt, hätte ich fast gesagt. Also das waren solche und solche gab es zu dieser Zeit. Und wenn ich jetzt schon bei schwarzen Listen bin, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass noch heute beim Hessischen Kultusministerium eine schwarze Liste geführt wird von Lehrkräften, die das Hessische Kultusministerium als nicht geeignet ansieht. diese geheim geführte schwarze Liste, sie wird geheim geführt, weil keiner von Personalräten oder von der Öffentlichkeit Einsicht nehmen kann in diese Personalakte. Diese Akte wird geführt und wir haben seit langer Zeit als Gewerkschaften und als auch Personalräte immer wieder gefordert, eine Einsichtnahme in diese Listen, doch das wird uns bis heute verweigert. Und das zeigt also, Bespitzelung und Geheimniskrämerei ist also auch heute noch Alltag in unserem Land. Dankeschön.
Ich bitte jetzt aber nochmal ganz herzlich Heinrich Schröder, unseren ehemaligen Landesverordnetenvorsteher, um ein kurzes Statement zu diesen Themen.
Das Thema Berufsverbot ist in Marburg untrennbar mit dem Namen Herbert Bastian verbunden. Herbert Bastian war Stadtverordneter für den DKB vom 1.11.1974 bis 31.03.1989, also 15 Jahre. Ich habe Herbert Bastian als engagierten Menschen kennengelernt mit einer hohen sozialen Einstellung und dem Anspruch, viel davon in seinem politischen Wirken umzusetzen. Deshalb war es eine Ehre für mich, dass mich Renate gebeten hat, an sein Wirken in Marburg heute anlässlich der Ausstellungseröffnung zu erinnern. Herzlichen Dank, das mache ich gerne. Herbert Bastian begann seine berufliche Laufbahn 1959 als Postjungbote im einfachen Dienst. 1972 wurde er Posthauptschaffner und Beamter auf Lebenszeit. 1974, ich sagte es, kandidierte er als Mitglied der DKP für das Marburger Stadtparlament. Er wurde gewählt und war, wie ich sagte, bis 1989 Stadtverordneter. 1979 begann auf der Grundlage des Vatikanerlasses von 1972 die Vorermittlungen für ein Disziplinarverfahren. 1983 wurde ein förmliches Disziplinarverfahren durch den Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen eingeleitet. Es folgten mehrere Anhörungen zu seiner politischen Gesinnung. Ihm wurde angedeutet, dass er das Verfahren beeinflussen könnte, wenn er seine politische Tätigkeit in der DKP beenden würde. Herbert Bastian reagierte, sage das mit vollem Stolz, mit einer Strafanzeige wegen Nötigung. Weiteren gerichtlichen Auseinandersetzungen erfolgte 1987 durch das Bundesverwaltungsgericht die Entfernung aus dem Dienst mit dem Verlust auch der Pension. Das muss man auch dazu sagen. Es hat ja nicht nur diese formalen Konsequenzen, sondern auch diese inhaltlichen. Herbert Bastian erhielt in Marburg und darüber hinaus vielfältig solidarische Unterstützung. Auf der anderen Seite. Der heutige Ministerpräsident von Thüringen, Herr Bodo Ramelow, damals Gewerkschaftsfunktionär in Marburg, wurde explizit wegen seiner Solidarität mit Herbert Bastian vom Verfassungsschutz überwacht. Erst 1990 wurde Herbert Bastian durch einen Erlass des Bundespräsidenten wieder in seinen Beruf eingesetzt. Eine vollständige Rehabilitierung ist bis zu seinem viel zu frühen Tod im Jahr 2001 und natürlich auch danach noch nicht erfolgt. Die Politik in Marburg hat sich von Beginn dieses unsäglichen Verfahrens im Jahr 1979 vielfach mit Herbert Bastian solidarisch gezeigt, zuletzt aus Anlass jetzt des 45. Jahrestags mit dem sogenannten Vatikanerlass, mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27. Januar diesen Jahres, du hast es schon erwähnt, ich will den Beschluss aber nochmal auch etwas näher betrachten. Es wurde ohne Gegenstimmen beschlossen. Der Magistrat der Universitätsstadt Marburg wird gebeten, sich nachdrücklich bei der hessischen Landesregierung, der Bundesregierung und den Nachfolgern der damaligen Unternehmen, zum Beispiel Deutsche Post AG und Deutsche Bahn, für die Rehabilitierung der vom Berufsverbot Betroffenen einzusetzen. Für die Stadt Marburg gilt dies insbesondere für den ehemaligen Stadtverordneten und Postbeamten Herbert Bastian, der durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 1987 nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen aus diesem Dienst entfernt wurde. Das ist der Beschluss, den wir jetzt im Januar gefasst haben in der Stadtverordnetenversammlung und ich bin stolz darauf, dass wir in diese Richtung, in diese Sache so so deutliche Worte gefunden haben. Ich bedanke mich und wünsche der Ausstellung viele Besucher und unseren Kampf, den gemeinsamen Kampf um Veränderung der Situation, vollen Erfolg. Danke.